Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Putzmittel trinken zum Heimwerden. Was schräg tönt, wird in der Clubszene tatsächlich so praktiziert. Die Substanz GBL, die eigentlich ein Lösungsmittel ist, wird nämlich nicht nur missbräuchlich als K.O.-Tropfen eingesetzt, sondern in Mikrodosen von Partygängern auch freiwillig konsumiert.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Das Putzmittel, das man im Ausland legal bestellen kann, wird bei der Einnahme im Körper von GBL zu GHB umgewandelt. Das ist eine Substanz, die am Betäubungsmittelgesetz unterstellt ist. Man kennt es als K.O.-Tropfen, im Eigengebrauch nennt man es aber meistens Chi, China oder Liquid Ecstasy. KonsumentInnen berichten, dass es in niedrigen Dosen entspannt wirke. So erzählt eine Berliner Clubgängerin gegenüber dem Y-Kollektiv von ihrer Erfahrung mit GHB Folgendes.
Ich habe mich ziemlich lange dagegen gesträubt, G zu nehmen, auch weil ich ziemlich oft Leute darauf abschmieren habe sehen. Habe es dann aber doch mal probiert und dann war es halt ziemlich toll.
Die junge Frau, der ihre Stimme nachgesprochen worden ist, erzählt auch, sie habe durch Drogen ein krasses Selbstbewusstsein und viel besseres Körpergefühl bekommen. Aber bei G gibt es ein ganz grosses Problem. Bei einer Überdosierung kippt die Wirkung sehr schnell und es kann zu tief komatösen Zuständen kommen. Welche verschiedenen Gesichter hat die Droge? Was macht die Einnahme mit dem menschlichen Körper? Und wie hoch ist das Abhängigkeitsrisiko? Mein Name ist Sinal Bisetti und diesen und weiteren Fragen gehe ich mit dem Andrea Österreich. Er ist forensischer Toxikologe an der Uni Zürich auf den Grund. Herr Österreich, herzlich willkommen im Durchblick.
Grüß Frau Albisetti, ich bin gerne da.
GHB wird in Nachtclubs nicht nur als K.O.-Tropfen, sondern auch zum Eigengebrauch verwendet. Wie gefährlich ist der Konsum von dieser Szenendroge?
Der Konsum von GHB allein, selbst in relativ höher Dosierung, ist im Regelfall verglichen mit anderen Drogen relativ ungefährlich. Kritisch ist es, wie GHB mit anderen Substanzen konsumiert wird. Sprich, mit Alkohol oder Benzodiazepin, Xanax beispielsweise, ist sehr populär. Und dort ist dann Kombinationswirkung die, die eigentlich toxikologisch zu kritischen Situationen führen kann. Verglichen mit anderen Drogen, wenn man es allein nimmt, muss man, um allein schon eine positiv, in Anführungsschlusszeichen, Wirkung zu erfahren, relativ hoch dosieren. Also man muss im Grammbereich GHB zu sich nehmen. Bei einer sehr leichten Person, bei einer kleinen Person, können auch geringere Dosierungen schon unerwünschte Effekte erzielen. Aber ein Gramm per se ist im Regelfall, da muss man nicht damit rechnen, dass eine Person negative Wirkungen erfährt. Es müssen im Regelfall mehrere Milliliter oder mehrere Milligramm eingenommen werden.
Was passiert dann, wenn man GHB oder GBL konsumiert?
Also im tieferen Konzentrationsbereich treten primär die positiven Wirkungen in den Vordergrund. Es wirkt leicht euphorisierend, die Leute fühlen sich ausgeglichen, leicht berauscht. Es verstärkt durchaus also das Kontaktbedürfnis mit den Leuten um einen herum. Es gibt so eine stärkere körperliche Sensitivität. Man fühlt sich aufgehoben, wohl in der Gruppe. Diesbezüglich hat es ein gewisse Ähnlichkeiten von der Wirkung mit Ecstasy. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso dass man Liquid Ecstasy sagt.
Weil chemisch hat es ja nichts mit Ecstasy gemeint, oder?
Richtig, chemisch ist es eine völlig andere Verbindung, das stimmt.
Stimmt es denn, dass beispielsweise auch die Libido gesteigert werden kann? Das haben gewisse Partygängerinnen und Partygänger berichtet.
GHB hat durchaus einerseits aufgrund ihrer enthemmenden Wirkung, die es hat. Andererseits gibt es zusätzlich wirklich gewisse aphrodisierende Effekte, die es in einem berauschten Zustand kann zeigen. Also von dort her kann es durchaus bei manchen Personen, nicht bei allen, dazu kommen, dass die Libido gesteigert wird. Ich möchte da aber auch daran erinnern, das gibt es auch bei anderen Drogen, Kokain beispielsweise, dort sagt man auch, dass es in diese Richtung geht, ganz auf anderen Wirkmechanismen basierend. Aber auch beispielsweise mit Alkohol kann man sich ja die Leute schön trinken.
Wo sehen Sie denn jetzt die grösste Gefahr bei GHB?
Bei steigender Dosierung ist bei GHB dann das Problem das, dass man eigentlich nicht genau weiss, wann kippt es. Also sprich, wann komme ich von den positiven Wirkungen zu den negativen, die dann sehr schnell eintreten können, und die negativen Wirkungen, da kann es innerhalb von Sekunden dazu kommen, dass man sich plötzlich schlecht fühlt, dass man noch das Bewusstsein verliert und dass der Bewusstseinsverlust nicht, wie beispielsweise bei Benzodiazepin, graduell langsam erfolgt, sondern das kann schlagartig sein. Sprich, dass die Person, wenn sie irgendwo sitzt, plötzlich einfach in sich zusammensackt.
Wie gross ist denn die Gefahr von einer Überdosierung?
Dort ist im Vordergrund sicher der Mischkonsum wieder zu nennen, wenn es mit Alkohol konsumiert wird, was ja häufig der Fall ist, weil Leute in Bars, in Pubs oder in einer Partyszene sich bewegen oder wie andere dämpfende Substanzen, beispielsweise Opioid, Opiat konsumiert werden, dann ist es recht gefährlich. Das zeigen auch die Analysen von den Fällen, die zu uns kommen. Es ist eigentlich sehr häufig ein Mischkonsum, der vorliegt und nicht Einnahme oder Konsum von GHB allein. Wir sehen das auch bei Todesfällen. Es gibt auch bei uns in unserem Einzugsgebiet durchaus auch GHB-Todesfälle. Das sind typischerweise Mischintoxikationen.
Ja.
Monointoxikationen, also wie GHB nur allein eingenommen worden ist, ist mir jetzt kein Fall bekannt.
Mhm.
Sonst können selbst bei Dosen von 3-4 Gramm kann es dazu kommen, dass allenfalls Person, wenn sie das allein nimmt, dass sie allenfalls Bewusstsein verliert, aber innerhalb von relativ kurzer Zeit, 1 bis 2 bis 3 Stunden, wieder zu sich kommt.
Wie hoch ist das Abhängigkeitsrisiko bei dieser Droge?
GHB wird im grösseren Maßstab, beispielsweise in Italien, zum Alkoholentzug eingesetzt. Und dort hat man gesehen bei Studien, dass es relativ gute Erfolge erzielt, dass man aber auch einen gewissen Preis zahlt, indem dass ungefähr 5-10% von den Leuten, die in diesem Entzugsprogramm teilgenommen haben, zwar vom Alkohol weggekommen sind, aber sie sind nachher GHB-abhängig geworden.
Also das heisst, man nimmt eigentlich die Substanz, die als Droge missbraucht werden kann, um die Abhängigkeit von etwas anderem zu verlieren und wird dann wiederum aber abhängig von dieser Substanz.
Das ist richtig. Dort ist halt einfach, man hat dort den Weg versucht zu beschreiten und hat gesehen, für 90% von den Probanden ist das gut ausgegangen. Bei 10% hat das halt nicht funktioniert. Dort muss man halt den anderen Verfahren einsetzen. Das Abhängigkeitspotenzial ist aber sicher, wenn man es vergleicht, beispielsweise mit den klassischen Drogen wie Kokain oder wie Heroin, ganz klar geringer.
Sie haben jetzt vorher die Anwendung in der Medizin eben auch angesprochen von dieser Substanz. Gibt es da noch weitere Anwendungen?
In der Schweiz verbreitet ist die Verwendung von GHB bei Narkoleptikern. Das sind Personen, die während dem Tag plötzliche Schlafattacken haben, die sie eigentlich nicht kontrollieren können. Und das ist natürlich sehr gefährlich, wenn man beispielsweise im Auto sitzt, das Auto steuert und plötzlich schlaft man ein. Und man hat gesehen, dass wenn man diesen Personen zur Nacht GHB hochdosiert gibt, bevor sie ins Bett gehen, dann reduziert das die Schlafattacken während dem Tag deutlich. Das heisst, es gibt durchaus medizinische Indikationen, GHB einzusetzen bei gewissen Erkrankungen.
Jetzt gibt es eben medizinische Indikationen. Es gibt quasi die Verwendung als Droge, aber man findet GHB auch im Fitness. Welche Rolle spielt GHB im Bodybuilding?
Man weiss, dass GHB die Tiefschlafphase verlängert, verstärkt. Auf Kosten vom REM-Schlaf, also vom Schlaf, den man träumt.
Mhm.
Und in der Tiefschlafphase findet die Produktion von Wachstumshormonen statt. Somatotropin ist das. Und das Hormon begünstigt Körperwachstum und Muskelbildung.
Mhm.
Und aufgrund von diesen medizinisch korrekten Erkenntnissen hat es ein Renommee, dass es bei Bodybuildern quasi im Schlaf zu einem Muskelaufbau führen kann.
Jetzt haben wir über ganz unterschiedliche Einsatzgebiete von GHB geredet. Es ist aber eben auch als K.O.-Tropfen bekannt und wird auch so eingesetzt. Was ist denn dort der Unterschied im Vergleich zu jetzt eben eigenen Brauch, wenn man das konsumiert?
Typischerweise ist halt so, dass wenn es als K.O.-Tropfen eingesetzt wird, das Ziel ist, eine Person K.O., also Schachmatt zu setzen, sprich die Person bewusstlos zu machen. Das heisst, dort werden ganz klar höhere Dosierungen eingesetzt. Allerdings möchte ich da zu bedenken geben, wenn man das in einer Bar macht, beispielsweise, dann ist es allenfalls, oder dann ist es schwierig, wenn man mit dieser Person noch zum eigenen Auto will und heim will, weil die Person kippt dann einfach. Sie kippt schnell, also sie wird schnell bewusstlos. Und die Person nachher in ein Auto zu bringen und aus dem Pub raus, das ist dann relativ schwierig. Das heisst, es kommt ein bisschen auf einen Ort drauf an. Anders sieht es natürlich aus, wenn das Opfer in den eigenen vier Wänden ist.
Ja.
Dort spielt das dann nicht so eine grosse Rolle. Mhm. Und die Fälle, die gibt es durchaus. Die Opfer haben typischerweise dann noch einen völligen Filmriss, wissen gar nicht, was mit passiert ist. Das ist sehr, sehr typisch.
Was führt dann zu dem Gedächtnisverlust?
Das ist eine gute Frage. Biochemisch weiss man das nicht, was dort genau im Detail abläuft.
Wird GHB auch oft als Date-Rape-Drug eingesetzt, weil es relativ schnell wieder abgebaut wird im Körper und darum schwer nachweisbar ist im Nachhinein?
Im Vergleich zu vielen anderen Substanzen wird es wirklich schneller abgebaut. Früher ist aber insbesondere der Aspekt, dass viele Spitäler nicht instrumentell eingerichtet waren, GHB grundsätzlich können anzuweisen. Das ist heute anders. Es gibt sogar auch Schnelltests, die man im Urin kann einsetzen kann. Es gibt auch die Analysemethoden, dass man allenfalls mit Haaranalyse kann Einzelapplikationen, eine Einzeleinnahme von GHB nachweisen. Bei einer Einzelapplikation muss die Haarprobe die erste innerhalb von ein paar Tagen erfolgen und die zweite wird dann innerhalb von 2 bis 3 Wochen nach dem Ereignis sichergestellt. Wenn man jetzt beispielsweise erst nach 1 oder 2 Monaten Anzeige erstattet, dann kann man mit den Haaren nichts machen. Mhm.
Wie oft haben Sie denn bei der Rechtsmedizin von der Uni Zürich mit GHB-Proben im Alltag zu tun?
Das kommt durchaus vor, aber es ist eigentlich hauptsächlich nicht in dem Kontext, den ihr ansprecht. Die meisten GHB-Fälle, die wir bei uns antreffen, das sind Leute im Strassenverkehr, die unter GHB im Auto unterwegs sind. Und die schlafen zum Teil ein oder machen einen Unfall und landen letztendlich auf diese Art und Weise bei uns. Fälle, wo GHB appliziert wird als Daytrape-Drug, so wie ihr es angesprochen habt, das sind relativ wenig. Wo man aber eine gewisse Shift gesehen ist, dass ursprünglich bei den ersten Fällen, wo man Daytrape, also GHB als Daytrape-Drug eingesetzt gesehen haben, dort ist es eigentlich fast durchwegs um sexuelle Übergriffe gegangen, um Vergewaltigungen, um Schändung. Mhm. Und was wir heute sehen, ist, dass wir auch bei Kripo-Fällen, wo es um Beraubung geht, also dass Leute das Handy gestohlen wird oder das Portemonnaie, dort wird zum Teil auch GHB eingesetzt. Das ist ein bisschen, dort hat sich ein bisschen vom Kriminaldelikt ein bisschen verlagert. Und dann jährlich haben wir auch ein paar, das ist im Regelfall zwischen so 5 und 10 Todesfälle, wo GHB involviert ist.
Wie ist denn der Trend jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren?
Es gibt nicht einen klaren Aufwärtstrend. Wir haben sicher ein bisschen mehr Fälle, als wir vor 10 Jahren hatten. Unser Spitzenjahr bei GHB-Fällen, wo primär auch Strassenverkehr war, war 2021. Und das wissen wir nicht, ob das allenfalls halt mit der Corona-Zeit etwas zu tun hat, was naheliegend ist. Man muss halt auch sehen, die Fälle, die wir bekommen, die fallen irgendwo auf. Also sprich, wenn beispielsweise GHB verbreitet in der Clubszene ist und das passiert bei vielen Fällen nichts, erfahren wir nie von diesen Fällen. Sondern zu uns kommen nur die Fälle, wo es eine Untersuchung gibt, sprich eine Frau, die eine Anzeige erstattet oder ein Autofahrer, der halt in die Ampeln reinfährt und wo dann aus diesem Grund bei uns landet.
Abschliessend würden Sie jetzt sagen, GHB ist ein grosses Risiko für uns Menschen oder hat irgendwie an sich auch etwas, das unvergleichbar ist?
GHB ist eine sehr faszinierende Substanz. Einerseits kann sie als Rauschdroge gebraucht und auch missbraucht werden. Sie hat aber andererseits auch Funktion für einen Winterschlaf bei Säugetieren. Sie ist eine Substanz, die bei uns allen vorkommt. Es ist auch faszinierend, dass eigentlich eine körpereigene Substanz einfach in höherer Dosierung als Drogen gebraucht kann werden, was man sonst nicht kennt. Also wir haben alle kein Kokain oder Heroin bei uns im Blut, wo man fließt, sondern GHB ist diesbezüglich wirklich einzigartig und halt auch die breite Verwendung einerseits in der chemischen Industrie. Also es ist eine Substanz, die in sehr, sehr vielen verschiedenen Facetten auf unserem Planet vorkommt. Drogen, das ist ein relativ kleiner Aspekt daraus heraus. Es hat viele andere Bedeutung.
Danke Ihnen vielmals für Ihre Auskunft und das Gespräch, Herr Österreich.
Ist sehr gerne geschehen, Frau Albisetti.
GHB kommt übrigens in ganz geringer Konzentration natürlicherweise auch in unserem Körper als Botenstoff vor. Man findet es im Blut, im Urin oder sogar in Lebensmitteln wie Wein oder Fleischprodukten. Eine Substanz mit vielen Facetten also. Mein Name ist Sina Albisetti und ich entlasse euch jetzt mit einem weiteren Fakt, gesprochen vom Reto Scherer aus dieser Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Die älteste bekannte Katz ist mit 38 gestorben. Sie hat Cream Puff geheissen und hat in Texas gewohnt.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.